Warum? Diese Frage ist im Laufe der Menschheitsgeschichte millionenmal gestellt worden, wenn Menschen Leid und Böses erlebt haben. Warum Auschwitz? Buchenwald? Sachsenhausen? Warum mussten vor über 60 Jahren Millionen Menschen in Konzentrationslagern furchtbar gequält werden und dann sterben? Woher das Böse kommt, warum es existiert, das stellt viele denkende Menschen heute vor ein Rätsel. Der katholische Philosoph Thomas von Aquin behauptete, viel Gutes würde verschwinden, wenn Gott dem Bösen nicht gestattete, zu existieren. Diese Auffassung vertreten auch viele protestantische Geistliche. Der Philosoph Gottfried Leibniz sagte, das Böse ist ein reines Gegengewicht zum Guten in der Welt. Anders ausgedrückt sagte Leibniz, wir brauchen das Böse, damit wir das Gute schätzen können. Das wäre genauso abartig, als wenn man zu einem Krebskranken sagen würde, wir brauchen eine Krebskrankheit, damit wir als Gesunde uns der Gesundheit erfreuen können. Fragt man Menschen, ob sie an einen real existierenden Teufel glauben, ich meine nicht den mit dem Pferdefuß und der Mistgabel in der Hand, an den real existierenden Teufel, dann schauen einen viele Menschen eher mitleidig lächelnd an und sagen, aber an den glauben sie auch nicht. Es ist interessant, für viele Menschen ist der Teufel nur höchstens hier im Nacken zu finden. Aber es gibt ihn in Wirklichkeit nicht. Johannes 8, Vers 44 macht deutlich, wie Jesus Christus, nachdem sich Christen ja nennen, zu dem Thema Teufel eingestellt war. Johannes Kapitel 8, Vers 44. Jesus sagt, ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Jener war ein Totschläger, als er begann, und er stand in der Wahrheit nicht fest, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er gemäß seiner eigenen Neigung, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Mit diesen Worten hat Jesus die Zuhörer an den Beginn der Menschheitsgeschichte erinnert. Der Teufel veranlasste durch eine Lüge Menschen dazu, sich gegen Gott zu stellen. Er wurde ein Totschläger, weil er Tod über die ersten beiden Menschen und ihre Nachkommen brachte. Der Teufel hat etwas geschafft, das ist unwahrscheinlich. Er existiert und die meisten Menschen denken, er existiert nicht. Und da man denkt, es gibt keinen real existierenden Teufel, muss man ja vor dem Teufel auch keine Befürchtungen haben. Denn was es nicht gibt, das gibt es nicht. Der Teufel kann also mehr oder weniger ungehindert sein bösartiges Werk in den Köpfen und Herzen der Menschen vollführen. Offenbarung 12, Vers 9 sagt nicht ohne Grund, er führt die ganze bewohnte Erde irre. Und das Böse ist überall anzutreffen. Wenn man die Nachrichten sich anschaut, dann hört man immer wieder von furchtbaren Terroranschlägen oder anderen Bösartigkeiten, die Menschen verüben. Immer wieder werden Menschen durch solche Selbstmordattentäter getötet. Wir wollen zwei wichtige Aussagen in den nächsten Minuten mit Leben erfüllen. Bevor das Böse beseitigt wird, müssen wir ausharren. Und es wird bald mit allem Bösen vorbei sein. Die erste Aussage war, bis zur Beseitigung des Bösen müssen wir ausharren. Hebräer Kapitel 10, Vers 36 ermutigt Christen, in schwierigen Situationen auszuharren. Paulus schreibt, Hebräer 10, Vers 36, denn ihr bedürft des Ausharrens, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Erfüllung der Verheißung empfangen mögt. wir bedürfen des Ausharrens, man könnte auch sagen, es ist dringend nötig. Warum? Weil die ganze Welt wirklich erfüllt ist mit Bösem. Das Böse scheint heute auf der Welt zu gedeihen. Und der Psalmendichter im Psalm 92, Vers 7, der macht eine Aussage, der können wir nur uneingeschränkt zustimmen. Psalm 92, Vers 7, wenn die Bösen sprossen wie die Pflanzenwelt und alle, die Schädliches treiben, blühen, ist es, dass sie für immer vertilgt werden. Treffen die Worte zu? Ja. Wir haben eine Blütezeit des Bösen. Man könnte sagen, wir haben eine Flut des Bösen. Die Erde wird überschwemmt von Bösem. Doch was sagt der Psalmendichter? Wenn das soweit ist, dann ist es, dass die Bösen für immer vertilgt werden. Negative Erfahrungen machen auch vor Christen, auch vor uns, die wir heute Nachmittag hier sind, wahrlich nicht Halt. Im Wachturm wurde der schottische Dichter Robert Burns zitiert. Er verglich unsere missliche Lage mit der einer kleinen Feldmaus, deren Nest er mit seinem Flug zerstört hatte. Er sagte, ihre ganze Welt, ihre kleine Welt, war mit einmal auf den Kopf gestellt. Sie rannte um ihr Leben. Und dann sagte Robert Burns, wie oft werden wir von Ereignissen überrollt, stehen ihnen völlig machtlos gegenüber, sodass nicht selten gänzliche Planungen zunichte gemacht werden. Die Geschichte Hiobs ist den meisten Menschen gut bekannt. Manche wissen gar nicht, dass Hiobs Botschaft aus der Bibel stammt. Es waren Botschaften, die Hiob erhielt, die ihn ins Unglück stürzten. Er verlor den materiellen Besitz, er verlor seine Kinder, er verlor fast seine Frau, nur eins verlor Hiob nie. Trotzdem er nicht wusste, warum die Dinge geschehen waren, er verlor nie den Glauben und das Vertrauen zu Jehova. Ähnlich dürfen wir uns nicht verbittern lassen, wenn uns Böses oder Leid widerfährt. In meiner Tätigkeit von Haus zu Haus habe ich immer wieder Menschen angetroffen, die bitter gegenüber Gott waren. Man kommt an die Tür, möchte etwas von einem liebevollen, aktiv tätigen Gott den Menschen sagen. Dann habe ich Menschen an der Tür gehabt, die standen mit der Faust in der Hand vor mir und sagten, gehen Sie mir los mit Gott, mit dem will ich nichts zu tun haben, denn... Und dann sagten sie, mein Mann ist gestorben durch einen Unfall, meine Kinder und irgendwelche anderen Dinge, die Menschen widerfahren. Es ist bitter, das ist wahr, es ist bitter, wenn Eltern ihre Kinder durch einen tragischen Tod zu früh verlieren. Es ist tragisch, wenn der Ehemann und Ernährer durch einen Unfall ums Leben kommt. Es ist herzzerreißend, wenn man sieht, wie Eltern alt werden, krank werden, dement werden und einfach nichts mehr können. Das tut weh. Aber bei all dem, was auch uns widerfährt, kommt für uns niemals die Frage auf, ist Gott daran schuld? Nein, wir sagen, Jehova ist und bleibt ein gütiger, barmherziger Gott. Er lässt das Böse zu, aber verursachen, das tut er es nicht. Auf der anderen Seite wissen wir eins, wir sind manchmal zur verkehrten Zeit am verkehrten Ort. Prediger 9, Vers 11. Zeit und unvorhergesehenes Geschehen trifft alle Menschen. Es ist natürlich, wenn man den Tod eines nahestehenden Menschen betrauert und er einen auch trifft. Vor über 18 Jahren waren wir in der Heimatversammlung, aus der wir gekommen sind, zu einer Besuchswoche. Und wir waren bei meinen Eltern am Mittwoch zum Essen eingeladen. Am Donnerstag kam mein Vater ins Krankenhaus und am Samstag starb er am Herzinfarkt im Krankenhaus. Als ich am Samstagnachmittag die Nachricht hörte, habe ich gedacht, irgendjemand hat einen schweren Vorschlaghammer genommen und hat ihn mir direkt auf den Kopf geschlagen. Ich war wie betäubt gewesen. Aber wenn man auch über den Tod eines Menschen maßlos traurig ist, so würde man niemals Jehova die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Als mein Vater starb, habe ich mich sofort hingesetzt, gebetet und habe mich noch einmal intensiv mit dem Thema Auferstehung beschäftigt. Und mir war und ist auch heute völlig klar, Jehova ist ein Gott, der dafür sorgen wird, dass all diese wertvollen, lieben Menschen, unsere Eltern, unsere Freunde, all diejenigen, die wir vermissen, sie werden wiederkommen. Das Böse wird verschwinden. Sie werden ein vernünftiges Leben führen können. Und hier haben wir ein wunderbares Beispiel im Christus. Wenn wir Matthäus 14 aufschlagen, Christus war mit Johannes dem Täufer eng verbunden. Er hatte ihn sich ausgesucht, damit er ihn taufte. Das tat Johannes auch. Und nun geschah etwas auch für Jesus Unfassbares. Matthäus 14, Vers 11. Und sein Haupt wurde auf einer Platte gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Schließlich kamen seine Jünger herauf und holten den Leichnam weg und begruben ihn und kamen und berichteten es Jesus. Als Jesus dies hörte, zog er sich von dort in einem Boot an einen einsamen Ort zurück, um für sich zu sein. Der Vers geht noch weiter, aber die Reaktion Jesu bis dahin, er war erschüttert. Er wollte alleine sein. Er wollte nachdenken darüber, was Johannes dem Täufer geschehen war. Und doch geht der Vers weiter mit den Worten: Doch als die Volksmengen davon hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten nach. Jesus wollte alleine sein, aber da kamen Menschen, die Bedürfnisse hatten. Was sagt der Vers 14? Als er nun hervortrat, sah er eine große Volksmenge, und er empfand Mitleid mit ihnen und er heilte ihre Kranken. Das war zweifelsohne Opferbereitschaft. Jesus wollte allein sein, aber er ließ die Volksmengen nicht allein. Was lernen wir daraus? Es ist normal, wenn man einen lieben Menschen verliert, dass man trauert. Es ist auch normal, dass man sich zurückzieht, dass man die Gemeinschaft mit denjenigen sucht, die mit dem lieben Angehörigen und mit einem selber persönlich vertraut sind. Aber viele Christen sagten und sagen, wenn ich so etwas erlebe, die nächste Gelegenheit, mit meinen Brüdern zusammen zu sein, nutze ich. Ich gehe sofort in den Königreichssaal. Wie dankbar ist man, wenn man in den Königreichssaal kommt, für ein tröstendes Wort, einen festen Händedruck, eine angebrachte Umarmung. Und wenn ich auf den Tod meines Vaters zurückkommen darf, am Samstag starb mein Vater und am Sonntag endet eine Besuchswoche. Und am Sonntag stand ich in meiner Heimatversammlung Preetz auf der Bühne. Und da, wo der Rollstuhl meines Vaters stand, da stand kein Rollstuhl mehr, der Platz war leer. Das war für mich sehr schwer, aber ich fand es für mich sehr gut, sofort unter den Brüdern zu sein. Es kann sein, dass man, wenn man jemanden trifft, der einen lieben Angehörigen verloren hat, es kann sein, dass man sprachlos ist. Schlimm wäre es, wenn man tatenlos ist. Man sollte einfach solchen Menschen, die einen Verlust erlitten haben, in irgendeiner Form zeigen, wir fühlen mit dir. Und noch eins, Jesus Christus hat sofort die Botschaft gepredigt. Und viele sagen, als ich meinen Angehörigen verloren habe, Mann, Eltern, Kinder, ich habe gesagt, das Beste ist es, sofort in den Predigtdienst gehen. Die Menschen, die ich antreffe, sie haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Nur es gibt einen gewaltigen Unterschied. Sie haben keine Hoffnung und wir haben eine Hoffnung und können sie ihnen dann auch vermitteln. Eins haben wir also festgestellt. Christen leben in einer bösen Welt Und tragische Fälle, Unglücksfälle machen vor uns nicht Halt. Nur eins machen wir als Christen nicht. Wir ziehen uns nicht in ein Schneckenhaus zurück, eine geistige Isolation. Nein, wir gehen heraus, wir gehen zu den Menschen hin und wir sagen zu den Menschen, zieht euch nicht zurück, wir versuchen sie gleichsam aus dem Schneckenhaus, in dem viele sich befinden, herauszuholen. Und dabei sind wir beim zweiten Punkt des Vortrages. Bald wird es mit allem Bösen vorbei sein. Immer wieder haben Menschen versucht, die Lage ihrer Mitmenschen zu verbessern. In der Hitlerzeit gab es einen gewissen Herrn Schindler. Es gab einen Film Schindlers Liste. Und dieser Herr Schindler war ein Mann gewesen, dem es offensichtlich gelungen war, eine ganze Reihe von Juden vor dem KZ zu bewahren. Doch während Herr Schindler vielleicht Hunderte rettete, starben im KZ Hunderttausende. So gut es Menschen auch meinen mögen, der Mensch ist völlig unfähig, dem Bösen ein Ende zu setzen. Was sagt Prediger 8, Vers 9? All das habe ich gesehen. Und mein Herz richtete sich auf jede Arbeit, die unter der Sonne getan worden ist, während der Zeit, da der Mensch über den Menschen zu seinem Schaden geherrscht hat. Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen, das waren Erfindungen von Menschen. Ob man sie Menschen nennen darf, ist die Frage. Diese Menschen, wenn man ihre Fotos sieht, sie sahen aus wie Biedermänner. Einer war sogar Führer und Retter des deutschen Volkes gewesen, so meinte er. Aber in Wirklichkeit waren diese Menschen abartig, pervers und man könnte sagen, sie waren teuflisch. Sie ließen sich vom Bösen für Böses gebrauchen. Es ist also völlig klar, alle menschliche Gewalt muss abgelöst werden. Wie das geschieht, darüber lässt die Bibel überhaupt keinen Zweifel aufkommen. Daniel Kapitel 2, Vers 44, man mag denken, na den Vers kenne ich gut. Das kann sein, aber wir lesen nicht nur den. Es lohnt sich aufzuschlagen. Daniel 2, Vers 44. Der Prophet Daniel äußert die bekannten Worte und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet werden wird. Und das Königreich selbst wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen. Um diesen Vers verstehen zu können, muss man den Hintergrund ganz kurz beleuchten. Ein Herrscher sieht in einem Traum ein Standbild aus verschiedenen Metallen. Und er weiß das nicht zu deuten und bekommt von Daniel die Deutung. Im Vers 34 und 35 sagt die Bibel, du schautest weiter, bis ein Stein herausgehauen wurde, nicht mit Händen. Und er schlug das Bild an seine Füße aus Eisen und geformtem Ton und zermalmte sie. Zu dieser Zeit wurden das Eisen, der geformte Ton, das Kupfer, das Silber und das Gold alle zusammen zermalmt und wurden wie die Spreu von der Sommerdreschstenne. Und der Wind trug sie weg, sodass gar keine Spur davon gefunden wurde. Und was den Stein betrifft, der das Bild traf, er wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Die Weltmächte stellen also, die Metalle stellen also eine Abfolge von Weltmächten dar. Also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Anglo-Amerika. Und dann wird ja hier sehr schön gezeigt, aus einem Berg löst sich ein Stein, trifft das Bild an den Füßen und pulverisiert es. Nichts mehr da. Was hat das Ganze zu bedeuten? Ich habe hier Luther Bibel mit Erläuterungen für die bibellesende Gemeinde. Daniel 2 mit Randnotizen. ein Stein. Gemeint ist Gottes Reich und der es in die Welt bringt, Christus. Der Stein trifft es bei den Füßen, also in der letzten Erscheinungsgestalt der Weltmächte, miteinander zermalmt. Bevor Gott endgültig sein Reich baut, bricht er, was Menschen gebaut haben, ab. Und dann steht hier so schön, der Geschichtsverlauf erscheint menschlichen Augen sinn- und ziellos, das Auf und Nieder, das sich Ablösen der Mächte, keine schafft Endgültiges. Doch die, die auf sein Offenbarungswort achten, zieht Gott ins Vertrauen. Sinn und Ziel der Geschichte geht ihnen auf. Sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mir soll keiner erzählen, dass die Leute, die zur Kirche gehen, nicht wüssten, was Ziel der Geschichte ist. Das Ziel der Geschichte ist das Reich Gottes. Das weiß man. Es gibt also keine Frage. Und es ist immer wieder interessant. Ich habe die Woche mit einer Frau gesprochen, einer Religionslehrerin, habe hier aus dem evangelischen Glaubensbekenntnis zitiert. Er kommt von dannen richten die Lebenden die Toten. Und sie sagte zu mir, ja, das soll so sein, aber es wird wohl nicht kommen. Was sagt die Bibel denn klar und deutlich? Nur wenn Gott diese Weltmächte, die es heute gibt, pulverisiert und verschwinden lässt, wenn der Stein, also dieses messianische Königreich, ein Berg, der die ganze Erde erfüllt, nur dann ist das Ziel der Geschichte erreicht. Das Reich Gottes hat die Probleme auf Erden gelöst. Und darum 2. Thessalonicher Kapitel 1, eine Aufforderung. Wir sind ja gerade im Bibellesen da in dieser Gegend. 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 8 und 9. In flammendem Feuer, wenn er an denen Rache übt, die Gott nicht kennen und an denen, die der guten Botschaft über unseren Herrn Jesus nicht gehorchen. Gerade diese werden die richterliche Strafe ewiger Vernichtung erleiden, hinweg von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn Menschen den Zusammenhang nicht berücksichtigen, mögen sie sagen, ja, da ist er wieder, der alttestamentarische Rachegott Jahwe. Nix da. Was sagt der Vers 7b? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit seinen mächtigen Engeln. Wer da kommt, ist nicht Jehova, es ist sein Urteilsvollstrecker, der Herr Jesus. So sehen die Kirchen Jesus in aller Regel nicht. Aber so sieht ihn Paulus hier im Brief an die Thessalonicher. Und Rache, ja, Rache ist nicht Mafia, Blutrache. Rache in der Bibel heißt Vergeltung, die Gott übt, um das Recht wiederherzustellen. Ist es nötig, dass Gott in diesem Sinne Rache übt, dass er Vergeltung übt, um das Recht wiederherzustellen? Ohne Frage. Es gibt einfach keine neutrale Haltung. Der Urheber des Bösen und alle, die ihn unterstützen, werden außer Gefecht gesetzt werden. Erst dann kann es ein Paradies auf Erden geben. Was sagt die Bibel, Offenbarung 11, Vers 18? Gott wird die verderben, die die Erde verderben. Die Frage stellt sich, wird denn die Erde heute von den Menschen verdorben? Viele der Anwesenden sind vielleicht schon 80 oder 90 Jahre alt. Eine ganze Reihe hier. Als ihr jung wart, gab es das Wort Artensterben im Sprachschatz nicht. Heute sterben die Greifvögel in Deutschland aus. Das Wort Umweltverschmutzung gab es im Sprachschatz nicht, obwohl die Umwelt damals auch schon verschmutzt wurde. Und das Wort Klimakatastrophe gab es garantiert damals nicht. Und wenn man sich anhört, was Forscher sagen, gerade kürzlich, es wurde festgestellt, dass die Belastung unserer Umwelt so stark ist, dass die stärksten Befürchtungen der Klimaforscher noch übertroffen wurden. Man erwartet in diesem Jahrhundert einen Anstieg des Meeresspiegels um 60 Zentimeter bis einen Meter. Das ist unfassbar, wenn wir an die Südsee denken. Da verschwinden ganze Inseln, schlicht und ergreifend von der Landkarte. Und wenn wir das erwachet nehmen, was wir gerade bekommen haben über Neufundland und die Fischerei von Neufundland, wenn ich mir daran vorstelle, da gab es Kabeljau, ein wunderbarer Speisefisch, da gab es Kabeljau, der war so groß, wie ich hier auf der Bühne stehe, menschengroß. Und heute fischt man von Neufundland, dachte, da gibt's endlos Fisch. Und heute findet man keinen fangbaren Fisch mehr. Das ist die Welt, in der wir uns befinden. Wissen denn die Menschen, was sie tun sollten? Sie wissen es sehr wohl. Im Augenblick kämpfen ja gerade zwei in Amerika darum, Präsident zu werden. Vielleicht wird es ja der neue Messias werden, der dort von den Leuten gekrönt wird. Auch diese Leute werden das Problem nicht lösen können. Die Amerikaner haben ja eh eine zweite Erde in der Hinterhand, weil sie so mit der Erde umgehen. Die Menschen wissen, was sie tun sollten, nur sie sind einfach nicht bereit, das zu tun. Der Einzige, der es kann und tun wird, ist Jehova. Das Chaos muss beseitigt werden, dann kommt die Auferstehung. Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen, scheinbar das Ende von Millionen Menschen. Doch was sagt Paulus? Es gibt eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Diese armen Menschen, die dort gestorben sind, sie werden zum Leben kommen. Alles Böse wird bald beseitigt. Wie bald, kann ich nicht sagen. Aber wir hoffen, sehr bald. Bis es soweit ist, müssen wir ausharren. Die Streitfrage, die in Eden aufgeworfen wurde, wird bald geklärt sein. Worum ging es? Hat Gott das Recht, Menschen zu regieren? Hat er das Recht, für Menschen zu sagen, das ist gut für dich und das ist böse für dich? Und wir sagen, wenn wir 6000 Jahre Menschheitsgeschichte betrachten, Jehova hat geradezu das absolute Recht zu regieren und Gut und Böse zu entscheiden. Und dann Jesaja 65, Vers 17. Darauf warten wir sehnsüchtig. Jesaja 65, Vers 17. Der Prophet Jesaja sagt, denn siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde, und die früheren Dinge werden nicht in den Sinn gerufen werden, noch werden sie im Herzen aufkommen. Welch eine wunderbare Zusicherung. Die früheren Dinge, was Menschen früher erlebt haben, werden im Herzen nicht aufkommen, werden nicht in den Sinn gerufen werden. Stellen wir uns vor, diese Millionen Menschen, die in Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen ums Leben gekommen sind, sie kommen zur Auferstehung und sie werden sich in der Ewigkeit nicht an die Leiden erinnern, die ihnen zugefügt wurden. Denn die Dinge werden nicht mehr in den Sinn gerufen und kommen im Herz nicht auf. Was für eine wunderbare, herrliche Verheißung. Und wir? Wir werden das Böse, bis es vorbei ist, ertragen. Dann werden die Worte aus Römer 2, Vers 6 und 7 wahr. Und er wird einem jeden nach seinen Werken erstatten. Ewiges Leben denen, die durch Ausharren im Wirken des Guten Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen. Warum? Warum das Böse? Diese Frage wird bald endgültig geklärt werden. Wir dürfen überzeugt sein, Jehova Gott wird bald allem Bösen ein Ende machen.